Heißt das auf Deutsch? Sühnedeckel bedeutet nichts Geringeres als die Erlösung in Christo Jesu. Römer 3, Vers 25. Und Cherubim sind Brüder in Christo. Das heißt, wenn Gott selbst spricht und kein Engel, Engel sind Zeugen, Cherubim, wenn Gott selbst spricht, dann spricht er erstens aufgrund der Versöhnung in Christo Jesu, was er auf Golgatha vollbracht hat. Und zweitens aus dem Schoße der Bruderliebe. Stimmt's? Einen anderen Standort hat Gott selbst nicht, wenn er spricht. Alle harten Worte, die nicht der Liebe Gottes entsprechen, lässt der heilige Engel sprechen.
Wo steht das in Mose?
Bitte?
Wo steht das in Mose?
Was denn?
Dass Gott spricht, hier spricht das Lühnendeckel aus dem Schoß der Cherubim.
Ah ja. Ich kann im Moment nur sagen, es steht im Alten Testament. Mose, ich weiß, wie es geschrieben steht. Ich wiederhole. Mose, ich werde mit dir Zwiesprache halten. Vom Sühnedeckel herab, aufgrund der Versöhnung von Golgatha, und von zwischen den Cherubim hervor, die der hebräische Text Brüder nennt, aus dem Schoße der Bruderliebe. So. Liebe Geschwister, könnt ihr euch mich vorstellen, wie ich jetzt beglückt war und genauso beschämt war, nicht? So wie ich mich zuerst geärgert habe an der Litanei des Petrus-Textes, in dem das, ich den Herrn um Verständnis und ein Modell, nicht, gebeten habe, um mir zu helfen. Nicht? So. Stimmt's? Eines genau nach dem anderen. Das sind die Kampfzonen der Kriegsleute Jesu Christi. Erster Schutzwall, Glaube. Zweiter Schutzwall, das Wissen. Wir werden es gleich verstehen. Dritter Schutzwall, das Ausharren. Ne? Und immer dahinter eine entsprechende Betätigungszone. Ne? Wandel. Immer noch heiliger. Immer noch wunderbar. Bis in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Das war es Petrus. Und jetzt Paulus im Römerbrief, das sage ich jetzt ganz schnell. Also Petrus kommt vom Lager Israels, wird er hineingeführt. Bis in die Gegenwart Gottes. Und Paulus jetzt für uns das Muster, und wir alle damit, haben wir gestern schon gelernt, uns hat Gott von einem Augenblick zum anderen aus der Stellung eines verlorenen Sünders in die Stellung eines gottgerechten Sohnes Gottes versetzt. Im gleichen Augenblick. Schachar. Wohin sind wir versetzt worden? Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Da ist alles neu geworden. Bitte, nicht nur Neues ist geworden. Alles ist neu geworden. Das Alte ist vergangen. Die Gnade Gottes ohne Werken, ohne Gesetz hat uns von einem Augenblick nicht nur ins Allerheiligste der Gegenwart Gottes versetzt, sondern uns gleich mitten hinein in das unzugängliche Licht versetzt, in dem Gott wohnt. Und nicht nur in das Licht, sondern mit Christo verborgen in Gott, direkt ins Herz Gottes hinein versetzt. Mit Jesus Christus. Und jetzt kommt Paulus und fängt an, die Liebe, die Agape ist ungehäufert. Und dann kommt die Gottseligkeit und die Dinge des Geistes Wir müssten das eigentlich jetzt lesen. Danke, Römer 12, könnt ihr dann selber nachlesen. Und dann auf einmal kommt er mit dem Begriff Ausharren und dann kommt er auch mit dem Begriff Hoffnung und Enthaltsamkeit und dann auf einmal kommt er mit dem Wissen und dann kommt er, so wie es an euch liegt, habt Frieden mit allen, das dann da draußen, weinet mit den Weinenden und freut euch mit den sich Freunden. Passt das da im Vorhof? Kam dann mal eine weinende Hanna in den Vorhof? Ausgerechnet der hohe Priester hat nicht geweint mit ihr, sondern sie für betrunken betrachtet. Weinet mit den Weinenden. Und dann wird Paulus herausgeführt in Flara. Und da gilt, so viel an euch liegt, seid mit wem in Frieden? Mit allen Menschen. Sinnet auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Jetzt ist er im Lager. Und dann kommt, und wenn deinen Feind, wo ist der? Der Verfluchte außerhalb des Lagers. Wenn den hungert, was hast du dann zu tun? Dann speise ihn mit Brot. Und wenn ihn dürstet, tränke ihn mit Wasser. Wo sind wir jetzt mit Paulus? In den schrecklichsten Gerichten, Feuergerichten Gottes, außerhalb des Lagers. Und jetzt das Schöne, der Geist führt den Petrus von da hinein. Und der gleiche Geist hat den Paulus da hinein versetzt und führt ihn von innen nach ganz außen. Da könnte es sein, dass der Petrus und der Paulus sich begegnen irgendwo. Blöde Frage, Bruder Mull. Gott sorgt dafür, dass sie gleich da begegnen. Am Altar. Wisst ihr, was dann der Herr Jesus sagt, schon unter Gesetz? Petrus, wenn du je was gegen den Paulus hättest. Oder ich sage es mal, ich freue mich schon, dass hier der Paulus mit wem mal begegnet her? Mit dem Petrus geht das. Ohne weiteres, wunderbar. Mit Jakobus. Mit Jakobus. Ja. Begegnet her. Der da sagt, wir urteilen, dass ein Mensch aus Glauben, ohne Werken, ohne Gesetz, Gottes Gerechtigkeit wird. Und der da sagt, wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken, aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Der da sagt, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Glauben gerechtfertigt worden, ohne Werke? Und der da sagt, ist Abraham, unser Vater, nicht gerechtfertigt werden worden aus Werken? Aha. Da muss der arme Abraham noch hinhalten, dass beide Recht haben. Ne? Wo jeder das Gegenteil behauptet, bitte, melde dich, Kassettennummer. Also,
Paulus und Jakobus,
Kassette. Die Lösung geistlicherweise überragend wunderbar. Die begegnen sich hier. Er weiß, ich habe nur dem geschlachteten Lamme alles zu verdanken und der andere weiß es auch. Und wenn du zum Altar gehst, und du hast nur irgendetwas gegen deinen Bruder, was macht man? Dann mach zuerst die Sache mit dem Bruder in Ordnung. Ne? Und dann komm wieder zum Altar. Denn die Altäre Gottes stellen nichts Geringeres dar als die Liebe Gottes. Hier Opfer, Feuer, Blut, Fleisch wird geschlachtet, Blut fließt, Feuer dran. Aber nur im Vorhof, bitte. Hier ist auch ein Altar. Räucherwerk, Gebetsaltar. Und der Zentralaltar ist die Bundeslade mit den Cherubim. Der geistliche Altar, der Altar der Seele und da nach dem Fleisch. So, jetzt haben wir das kurz beachtet. Ja, danke schön. Jetzt machen wir den Gang noch einmal, ganz kurz. So, und zwar. Gibt es ein Wort bei Paulus, das sagt, aus da spricht er von etlichen, die, was den Glauben betrifft, Schiffbruch gelitten haben. Stimmt, ja. Das heißt jetzt hier, da hat es der Feind verstanden, die Unfriedigung des Vorhofes niederzulegen. Gibt es dann bei dem Menschen noch einen Vorhof? Kann er noch ein tugendsames Leben führen? Unmöglich. Glauben Schiffbruch gelitten. Aber was bleibt noch? Was ist das? Das Wissen. Er weiß trotzdem immer noch, ich kann nicht scheiden von der Liebe Gottes. Steht so geschrieben. Durch Jesus Christus. Hilft ihm das noch? Aber wenn der Feind jetzt das noch niederlegt, ja, des Wissens, dann ist sofort gleichzeitig geschehen um seine Enthaltsamkeit. Dann gibt es kein Heiligtum mehr. Aber was bleibt jetzt noch? Haben wir nicht in der Physikstunde mal etwas gehört von, wie heißt das Ding da? Beharrungsvermögen, nicht? Eine Kugel, die mal rollt, ins Rollen gebracht ist, bleibt die plötzlich stehen. Die rollt immer weiter, die beharrt in Weiterrollen, ja, bis sie langsam ausgerollt hat. Zum Stillstand gekommen ist. Aha. Das heißt, ihr habt durch die Gewohnheit geübte Sinne. Das läuft einfach immer weiter. Was heißt das jetzt? Er geht immer noch in die Bibelstunde. Das ist seine Gewohnheit. Er liest immer noch in der Bibel. Ist das immer noch eine Hilfe? Sicher, aber schon viel nicht mehr da. Der Feind reißt auch das noch weg. Er geht nicht mehr in die Bibelstunde nach seiner Gewohnheit und liest nicht mehr in der Bibel. Was ist dann passiert? Wie ist dann mit seiner Gottseligkeit? Nicht mehr da. Nicht mehr da. Oh. Was bleibt jetzt noch übrig? Die Bruderliebe. In seiner Not geht er zu zwei Brüdern, zu denen er Vertrauen hat. Und wenn diese zwei Brüder hier zu Hause sind, dann kann ihm geholfen werden. Wenn die aber da zu Hause sind, oder da, dann ist auch aus, dann können die ihm auch nicht mehr helfen. Bleibt jetzt noch etwas? Nein, es bleibt nur noch einer, nicht etwas. Wie heißt er? Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit, der Gott aller Gnade. Und vor dem sinkt er nieder, Herr, mit mir ist aus. Und was passiert? Der richtet ihn auf. Entschuldigt, was ich jetzt sage. Und wenn er sich vor dem Herrn beugt und demütigt und seine Schuld bekennt, dann richtet er den nicht nur auf, in einem Augenblick schenkt er ihm alles Verlorene neu. Und was hat der dann erlebt? Die Herrlichkeit der Liebe seines Herrn, wie er sie bis jetzt gar nicht gekannt hat. Und ist so überwältigt, dass der zu was fähig ist. Hat der Herr ihm viel vergeben. Nicht nur viel vergeben, sondern alles wieder geschenkt. Kann der jetzt viel lieben, weil ihm viel vergeben worden ist. Wunderbar. Hat die Stiftshütte uns etwas zu sagen? Nein, alles zu sagen. Alles. Halleluja.
Amen.
Feld der Zusammenkunft, Luther, die Stiftshütte oder die Hütte des Zeugnisses, haben wir gelernt. Und durften schon kennenlernen, reich gemacht worden sein, schon in der reinen Kenntnisnahme des Wissens und die unendlichen göttlichen Herrlichkeiten an geistlichem Verständnis von Geheimnissen Gottes, die in der Hauptsache nur dem Apostel Paulus geoffenbart worden sind, hier alle in bescheidenster Weise modelliert, abgebildet, dargestellt. Und was wir heute Abend jetzt beachten dürfen, einen der 10 Punkte, den wir genannt haben, er heißt, alles, was an dieser Hütte wie Paulus unseren Leib bezeichnet, vorhanden ist. Erstens ein Traggerüst namens Skelett. Darüber sind Feingewebe, Bindegewebe der Fleischorgane gehängt. Und diese Fleischorgane sind wieder bedeckt, zum Glück, mit einer zarten Haut und Haar. Ja, Bruder Muhl, wirst du jetzt nicht sehr fleischern oder fleischlich hin? Ja, bitte? Das ist bei uns vorhanden. Und nun gehört es sich aber, dass dieser Leib des Menschen, wie er jetzt, wie wir ihn bis jetzt kurz beachtet haben, Traggerüst, Fleischgehänge und zwar Kunstwebearbeit und drittens ein Überzug, Feinüberzug von Haut und Haar. Das fehlt jetzt noch. Was hat denn der Vater seinem Erstgeborenen Josef geschenkt? Leibrock. Hat der Herr Jesus auch einen Leibrock angehabt? Hat er auch ein Obergewand gehabt? Das ist uns doch gleich, nicht? Spielt doch keine Rolle. Aha. Alles ganz genau da. Denn, so wie wir lesen, Jesus sprach vom Tempel seines Leibes. Aha. Das ist bei Salomo dargestellt. Ein Herrlichkeitstempel Gottes mit einem Heiligtum und einem Allerheiligsten und 2 Vorhöfen bei Salomo. Er sprach vom Tempel seines Leibes, weil er vor ihm ein Tempel stand. Und zwar der, nicht der salomonische, sondern der herodianische Tempel. Er sprach vom Tempel, ein festes, gegründetes, unbewegliches Gebäude, Tempel. Seines Leibes, wenn jetzt sein Leib auch fest, unbeweglich wäre, Katastrophe. Ne? Aber das Wunder der Herrlichkeit des Leibes des Christus und besteht darin, dass dieser Leib maximal elastisch beweglich ist. Mit allen Organen und Gliedern und Funktionen von Seelen und Nerven und Blutgefäßen und alles, was da in Frage kommt, maximal beweglich. Und doch steht er da, festgegründet, unbeweglich, unerschütterlich, verwurzelt. Stimmt? Ja, bei Verwurzeln haben wir noch einen Baum vor uns. Da könnte er vielleicht sogar der Baum des Lebens sein. Ha. Und wir? Mit ihm. Aha. Und das sagt Paulus, wenn diese Hütte abgebrochen wird. Was bei Salomo ein wunderbarer Tempel des Herrn, des Gottes Israels war, war bei Mose eine Niedrigkeitshütte. Ein schwaches Modell, aber genau die gleichen Proportionen, die gleichen Raumfolgen, Materialien und so weiter, nur alles in Herrlichkeit. Stellt Mose, die Hütte des Mose, das dürfen wir so sagen, Paulus spricht, wenn diese Hütte abgebrochen wird, kann diese auch abgebrochen werden. beide Hütten sind direkt so konstruiert, dass sie möglichst rasch abgebrochen werden können, zum Glück. Wir sprechen jetzt von der Niedrigkeitshütte unseres Leibes, unserer Leibeshütte. So. Ist das erlaubt? Er sprach vom Tempel seines Leibes. Und Jesus in Niedrigkeit. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber, was sind? Tempel des Heiligen Geistes. Aha, da haben wir es ja wieder. Unsere eigenen Leiber, möglichst beweglich, nicht? Möglichst elastisch und so weiter, sollen gleichzeitig unbeweglich, fest, gegründet, verwurzelt in der Liebe sein. Aha. Ich muss da doch noch etwas mehr Licht haben. Ja, das ist ja so hell, da, das magst du das noch ertragen. Schade, dass ich hier kein Datum drauf habe. Also dieses Notizblatt, schätze ich, ist etwa entstanden, so 1935. Und dieses auch ungefähr. Im größeren Umfang dürfen wir mal zur Kenntnis nehmen, dass die Schrift, also das sind etliche Geschwister zum ersten Mal da, das ist die Hütte mit dem Raum des Heiligtums und des Allerheiligsten. Die Hütte stellt unsere Niedrigkeitsleib dar, diese Hütte. Der Raum des Heiligtums, den Raum unserer Seele in unserer Hütte und innerhalb des Raumes der Seele, im Innersten, verborgen, den Wohnraum des Geistes, das Allerheiligste. Jeder Mensch hat eine Hütte und in der Hütte einen Raum, den wir da nicht sehen, wahrnehmen können, für die Seele. Und im Innersten, Verborgensten der Seele ist die letzte geheimnisvolle Lebensquelle der Geist. Aber der Geist des gefallenen Menschen ist nur noch ein glimmender Dorn. Nun spricht die Hütte, das Wort Gottes von dieser Hütte. Die zerfällt, deshalb habe ich hier wenigstens, oder man sieht es ja deutlich, eine Mittelachse hier des Ganzen. Da, Schattenriss bitte, Mittelachse. Vom Eingang hier, Schlachtopferaltar, Waschbecken für Hände und Füße der Priester, Eingang ins Heiligtum, Eingang, Scheidevorhang, ins Allerheiligste der Gegenwart Gottes. Und nun erklärt die Schrift, die Südhälfte der Hütte ist eine Hälfte des Ganzen und die Nordseite ist eine Hälfte. Warum betont die Schrift das und ich jetzt auch? Ja, um die Ehre unserer Schwestern und Frauen zu retten gegenüber der Übersetzung vom großen Martin Luther, der sich geleistet hat, zu schreiben, zu übersetzen, Gott nahm eine Rippe aus dem Adam und baute aus der Rippe das Weib, die Eva. Das haben bis jetzt unsere Schwestern demütig geschluckt, nicht wahr? Sie sind gar nicht auf die Barrikaden gegangen und haben gleich Frauenvereine gegründet, schon in den Tagen Martin Luthers, nicht wahr? So. Und wunderbar, was lesen wir da genau? Dieses Wort hier, wieder von dieser Hütte. Leibeshütte darstellen. Das sind zwei Seiten und zwei ganze Flanken, zwei Hälften und Gott unterzog Adam, der männlich-weiblich war in einer Gestalt, einer ersten göttlichen Narkose und vollzog einen ersten chirurgischen Eingriff. indem er eine Hälfte, eine ganze Körperflanke aus Adam heraus operierte, alles, was nun weiblicher Natur war, hat Gott heraus operiert und für sich als eigene Person gegenüber Adam gestellt. Also, ich wiederhole, was ich da immer tue bei der Gelegenheit. Natürlich hat Gott also die Eva, die eine Seite Adams für sich zur Darstellung gebracht hat, selbstverständlich die bessere Hälfte gewählt. Also, damit sind wir Brüder jetzt unseren Schwestern doch einigermaßen gerecht geworden.
Also da, den noch heil gemacht, oder Südheil?
Wie?
Also da, den noch heil gemacht, die Kühle, die Wärme.
Ja, also die weibliche Seite ist der Südteil. Danke dir. Schön. Erst Mose 2, 21, 22 steht das, was Gott getan hat, als er die Eva, den weiblichen Teil, heraus operierte. Wir schlagen das nicht auf. Und dieses Wort heißt im Hebräischen, das entsprechende Wort bei der Hütte, finden wir in 2. Mose 26, Vers 20 bis 35. Die beiden Seiten oder Flanken oder Hälften der Hütte. Dann haben wir gehört, das dürfen wir jetzt bei der Gelegenheit, wo wir jetzt einen Mann und eine Frau nebeneinander haben, also nicht mehr in einer Gestalt, als Abbild Gottes, war Adam, männlich-weiblich, nicht Mann und Weib, Abbild Gottes, denn Gott selber ist männlich-weiblich in einer Gestalt. Und entsprechend natürlich auch der Sohn. Auch der Sohn. Auf der Erde war er rein Mann, männlich. In der Niedrigkeit. Ist es am Platz, auf das zurückzukommen, was wir schon besprochen haben? Hier im Allerheiligsten, Bundeslade, haben wir gehört, nennt die Schrift im Hebräischen die beiden Cherubim wie? Brüder, Achim, ganz, ganz klar. Und zwar, eben wo die Elberfelder übersetzt, ein Cherub soll sein Angesicht dem ihm gegenüber, auf den gegen ihm gegenüber richten. Da haben die Elberfelder leider genauso übersetzt, wie es leider unter Brüdern manchmal der Fall ist. Nicht? Erstens, dass sie sich nicht zusammensetzen, sondern auseinandersetzen. Und was hier dann zu sagen ist, nicht? Dass jeder auf den Bruder ihm gegenüber blickt, fast wie auf einen Rivalen. Nicht? Wir wissen ja, wo es so war, ganz im Anfang. Nicht? Nein, jeder Cherub der zwei soll sein Angesicht auf seinen Bruder richten. Fand ich wunderbar. Die sind ja, die beiden Cherubim sind mit dem Sühnedeckel aus einem Talent reinen Goldes herausgearbeitet, gehämmert. Die sind also, wem danken diese beiden Brüder ihr Dasein und ihre Herrlichkeit im Allerheiligsten, in deren Mitte die Gegenwart Gottes ruht? Was ist denn der Sühnedeckel? Was haben wir da gelernt? Die Erlösung in Christo Jesu, das sind Brüder, die in Christo Jesu aufgrund von Golgatha jetzt Söhne Gottes geworden sind, Brüder Jesu Christi geworden sind und Brüder untereinander. Bitte Kassette wenden. in Christo, Brüder in Christo heißt das. Und jetzt kommt etwas Schönes, ja. Was fällt jetzt noch? Jetzt ist, haben wir gehört, und es war die Rede von Brüdern. Ich habe gefragt, was fällt jetzt noch? Na ja, kommen die Schwestern hier wieder zu kurz? Gar nicht? Wunderbar, wunderbar. Stellt euch vor, Matthias hat es glaube ich aufgeschrieben. Ah ja, schlagen wir bei Deck A, die Bruderschaft da, finden wir in 2. Mose 25, 20. Können wir Stichwortnotizen machen, wer will. Die beiden Cherubim sollen ihr Antlitz jeder auf seinem Bruder richten. Die Angesichter der Cherubim sollen zum Deckel hingerichtet sein. Zweitens.
2. Mose 25, Vers 20.
Ja. Was heißt dem gegenüber? Heißt Bruder, auf seinem Bruder richten. 2. Mose 26, 3 und 5. Schlage ich jetzt auch auf. Der Gelegenheit jetzt. Wollen wir uns doch wieder neu bewusst werden, wenn unser Klassenlehrer Paulus erklärt, wir wissen, dass das Gesetz von Engeln gegeben, in guter Meinung, zum Leben gemeint, sich in der Praxis erwies als ein Dienst des Todes, als ein großer Irrtum von Seiten dieser heiligen Engel vor Gott. Wissen wir, dass das Gesetz geistlich ist. Ich bin aber vorerst fleischlich unter die Sünde verkauft. Mich kann der Buchstabe des Gesetzes nur töten und verdammen, verfluchen. Aber in Christo Jesu wissen wir, dass das Gesetz geistlich ist. Und zwar die gleichen Buchstaben. Jetzt macht der Geist des Lebens in Christo Jesu jeden bisher tötenden Buchstaben nicht nur lebendig, sondern vollgeistig. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ja, bitte. Merken wir so langsam bei der Betrachtung der Schriftsätze, welche in Hebräer 9 als kosmisches Heiligtum, als ein weltliches Heiligtum bezeichnet wird, trotzdem es so wunderbar ist. Stück um Stück, Zahl um Zahl, Gewicht um Gewicht, Material um Material, Farbe um Farbe, Form um Form, alles, was da genannt und vorhanden ist, sind alles zuverlässige Schattenrisse, Vorbilder oder Abbilder, Modelle für die unendlichen Herrlichkeiten Gottes, die uns in Christo Jesu geschenkt sind. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Und daran sind wir jetzt. Jetzt ist die Frage, wo sind unsere Schwestern? Es haben die Stelle doch aufgeschlagen, aber ich noch nicht. 2. Mose 26, 3. Fünf Teppiche, ja ist gut, schon Vers 1 lesen. Die Wohnung, ja ist gut, das zu lesen. Sollst du aus 10 Teppichen machen, von gezwirntem Byssus und blauem und rotem Purpur und Karmesin, mit Cherubim in Kunstwebearbeit. So. Jetzt könnte man nur an den paar Worten hängen bleiben. Weißen Byssus, Purpur, blauem und rotem Purpur, Karmesin, Cherubim in eingewobene Kunstwebearbeit. Wie viele Teppiche? Schnell hierher blicken. Es ist hier fast nicht sichtbar. Das, was wir hier auf der Hinterseite, das ist die Vorderseite der Eingangsseite, gell? Längsschnitt, so, das Ganze. Und das da ist der Querschnitt, so. Querschnitt, Längsschnitt. Also wir sehen es da leider so gestellt. Wir müssen von hier gucken. Hier ist die Wüstenfläche. Und da sind wieder, bitte? Ja, vielleicht mal ausschneiden, ja. Muss schauen, wie das geht. Ja, umgekehrt, ja. So. Gerade da, am Meer, noch ein bisschen runter. So, ja. Ah, sehr fein. Das sind die Bretter aus Akazienholz, die das Ganze tragen und den Wohnraum bilden. Und jetzt sind 10 Teppiche vorgeschrieben. Die, ja. Und diese Teppiche, damit diese Bretterwände überhaupt dann fest gegründet sind, unbeweglich da sind, sind die mit Seilen hier und Pflöcken. Es gibt ein Dreieck und hier ein Dreieck. Verpflockt und die Seile gehen da oben rüber. Jetzt sind also die Wände festgehalten. Sind jetzt zum Abbruch bestimmte Hütte. Typisch. Geht rasch, rasch aufgerichtet, rasch wieder da. Und da ist nun eine innerste Teppichlage. Und die nennt die Schrift die Wohnung. Und die ist aus dem gleichen Material wie der Scheidevorhang. Also die Hütte selbst, der Raum, ist durch diese Holzwand und diese Bretterwand 10 Ellen breit vorhanden. Und was sich hier nun bildet, über die gespannten Seile, die hier verblockt sind, sind diese Teppiche, und zwar in einem Stück einer. Aber der Länge nach hier, ne, sind 10 Teppiche. Und die innerste, wunderbarste Teppichlage ist genau gleiche wunderbare Kunstwebearbeit wie der Scheidevorhang. Genau das gleiche wunderbare Kunstwebearbeit. Die Wohnung genannt. Was ist denn da mit dem Raum? Ja, wieder zurück. Augenblick, nein, noch schnell. Noch schnell. Über diese Wohnung, diesen Herrlichkeitsteppich, ist ein weiterer, ein Zelt, heißt es jetzt, gelegt, musste gelegt werden von Ziegenhaarfellen. Zweite Lage. Und über das Zelt von Ziegenhaarfellen kommt jetzt eine Decke von rot gefärbten Witterfellen. Rot gefärbten Witterfellen. Eine Decke. Das ist also die dritte. Und was wir vorgestern oder weiß waren, so genau hatten, köstlicherweise zur Kenntnis nehmen können, die vierte Decke, die jetzt alles nach außen abschließt und die äußere Erscheinungsform bildet, eine Decke von Dachsfellen. So. Also, und die sind die vier Decken so übereinander. Und jetzt, was ist denn da mit dem Raum hier? Ja, jetzt bitte wieder umschalten. Jetzt sehen wir die Größe eines Menschen, ist ja hier zur Darstellung gebracht. Seht. Größe eines Priesters, eines Leviten. Ja. Hat der da drin Platz? Ihr seht, dieses Dreieck geht auf drei Seiten ringsherum jetzt. Ne? Das war die Wohnung, dass die dienenden Leviten, die in der Wüste Mittagshitze und Tagesglut, ne, unter den vier Teppichlagen wunderbaren Schatten, Raum, Ruheraum, Raum hatten.
Also absolut, darf ich nochmal sagen, das, was jetzt hier rausgeht, sag mal, das, was hier ist, Ja. Das ist hier.
Jawohl, jawohl, ja.
Rausgezogen. Jetzt wäre also hier der Punkt, wäre hier. Nicht? So,
ja, ja, also, der Punkt, ja. Der ist Christus. Ihr seht, das ist leicht angedeutet.
Angedeutet, ja.
Hier, die hellere Zone da, seht ihr. Nicht?
Ja, das ist,
Der Punkt ringsum auf drei Seiten. Nicht? Also die Leviten konnten hier so sich bewegen ringsum. Da raus oder rein und da raus und da in wunderbaren Schatten. Da wurde nie heiß von der Sonne da unten. Und die ganze Hütte, da lesen wir von David an irgendeiner Stelle, dass er auch vor der Glut der Hitze in seinem Zelt ruht. Also ihr seht, wie das ganz wunderbare Anordnung und praktische Dinge waren. Und nun die 10 Teppiche. Ihr seht jetzt, über dem Heiligtum waren 5 Teppiche. Also diese 20 Ellen, allerheiligstes 10 Ellen. 10 Ellen breit, 10 Ellen lang, 10 Ellen hoch. Also wie viel Kubikellen? 1000. Ist das etwas? Wie ist mit dem tausendjährigen Reich? Spielen da 1000 auch eine Rolle? Bei Salomo, Christus Darsteller der Herrlichkeit, des Herrlichkeitsreichs, Gottes des tausendjährigen Reiches, Salomo. Die 1000 sind dein, Salomo. Lesen wir im Hohen Lied. Salomo beginnt nichts, erst er beginnt immer nur mit 1000.
David kam nicht auf 1000.
Wie?
David kam nicht auf 1000.
Auf wie viel?
Bei ihm waren die Hunderte.
Wie viel denn? Ja, und jetzt?
10.000.
Wie viel?
10.000.
Ja, von wem spricht der
10.000?
Ja, wir dürfen uns natürlich hier nicht lang verlieren und verweilen, aber wenn wir schon dran sind. Wie viele Männer sammelten sich bei David in der Höhle Adullam? Wie viel? 400. Wie ist der höchste Zahlenwert im hebräischen Alphabet?
400.
Wenn Salomo geopfert hat, nach der Vorschrift, unter 1000 Opfern gab es nichts. Opfertier. So viel Tod. Ja. Ah, was ich sagen wollte. Bei David, der stellt da, Jesus Christus, er stellt der Mann nach dem Herzen Gottes, David. Ne? Heißt der Geliebte auf Deutsch, David. Der wirkliche David ist der Sohn Davids, Jesus Christus. Ne? So. Jesus Christus in Widrigkeit, ne? Von Saul verfolgt. Heißt vom Scheol, von Satan verfolgt jetzt Jesus Christus. Ne? Bei David sammelten sich 400 Mann. Und was für Leute waren das? Also die edelste Sorte war sein ganzes Vaterhaus. Und dann heißt es, jeder, der erbitterten Gemütes war. Und dann heißt es, jeder, der einen Gläubigen hatte. Und dann noch Belials Söhne, die David nicht so meine Brüder nannte. Meine Brüder. Oh, ihr Frommen. Was macht denn ihr jetzt für Gesichter? Was? Hä?
Richtige
Rocker
hat er
dabei. Bravo! 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 Was der für eine Gesellschaft hatte. Und da kommt der letzte übrig gebliebene von den Priestersöhnen, die Saul geschlachtet hat, weil ihr Vater dem David und seinen Leuten die Schaubrote zu essen gegeben hat, das Schwert des Goliath. Kommt der letzte Entronnene zu David. Und David mit diesem prächtigen Haufen von edlen Rittern, nicht, um sich herum, zuverlässige Leute, ne, sagt zu dem Flüchtling, bleibe du bei mir, denn ich bin schuld am Blute aller deiner Brüder. Um meinetwillen ist das passiert. Ne? Bleibe du hier bei mir, denn bei mir bist du wohl bewahrt. Wo? In der Hütte Adullam. Bei dieser Gesellschaft. Was? In der Höhle? Ah, danke schon.
Eine Kassette.
Ah. Adullam, Höhle Adullam, eine Kassette. Ja. Also, 400 Mann. Ja, was waren denn da? So hast du denn die Zahl 4? Die Schöpfung, 400. Die Fülle der ganzen Schöpfung. Ja. Aber, was wären das für Leute? Die bei David, als er verfolgt wurde, von Saul hätte umgebracht werden wollen und von Saul umgebracht worden ist, nach den Gedanken seines Herzens. Ja. Was ist denn die Höhle Adullam auf Deutsch? Golgatha. Wer kommt daher gelaufen? Ganze Haus seines Vaters. Und dann jeder, der Schulden hatte. Wir hatten natürlich weder Schulden, noch waren wir irgendwie einer Schuld bewusst, wir nicht. Wir waren noch nie erbitterten Gemütes. Und die dritte sagte, dann hat es noch Söhne Belials darunter und David sagt, nicht so, liebe Brüder. Ne? Steht so geschrieben. Zum Schrecken von uns. Ne? Ihr Lieben, wunderbar. So, warum das? Salomo, der Sohn Davids, nach dem Fleisch vorerst, stellt Christus dar in seiner Reichsherrlichkeit, wo kein Krieg mehr ist und nichts mehr, sondern Friede in Israel und allen Nationen. So. Wir haben ja gehört, die 1000 sind dein Salomo. Salomo beginnt erst mit 1000. Er hob Arbeiter aus zum Tempelbau. Was waren das für Leute? Alles nur Fremdlinge. 80.000 Steinhauer im Gebirge. Was gibt 80 plus 50? Also sagen wir mal 70. 70.000 Holzhauer auf dem Libanon, Zedern zu schlagen. Wie viel gibt das zusammen? 150.000, nicht? 80.000 und 70.000. Und dann noch 3.600. Halt, nein, Achtung, aufpassen, ja. 3600 Oberaufseher noch. Also das gibt zusammen 153.600 Mann. Blöd. Doch gar keine Zahl. 153.600. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Hm? Aha. 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 Wie viele Fische hatten die gefangen in der Nacht? Hm? Ah, zuerst. Ganz gut, ich muss es gerade servieren, fertig. Die Zahl 154 ist die Zahl des Endes aller Leiden und gleichzeitig die Zahl des Anbruches der Herrlichkeit, die aus den Leiden herausgekommen ist. Ich kann es nicht die Beweise bringen. Darf man nur mal fragen, ja, das würde zu weit führen. Wie viele Verse gibt es im Klagelied? 7 mal 22 gibt? Wie viel? 154, ne? Aha. Ist mit dem letzten Vers im Klagelied das Klagelied aus? Blöde Frage. Aha. Was kommt dann? Die Herrlichkeit, die schwere Zeit der Leiden als Voraussetzung hatte. Also mit einem Wort, 154 ist die Zahl, ja, ich darf nur noch schnell sagen, Beweis des Anbruchs der Herrlichkeit finden wir doch den Herrn Jesus im ersten Kapitel des Buches der Offenbarung. Ne? Zum ersten Mal in seiner Herrlichkeit, in seiner himmlischen Herrlichkeit. Wie viele goldene Leuchter sind um ihn herum?
7.
Und wie viele Kelche hat jeder einzelne der goldenen Leuchter? 22. Also 7 mal 22 Kelche, das sind Kelche der Leiden. 154 Leidenskelche sind um ihn herum, aber in Herrlichkeit er jetzt. So. Und jetzt hat Salomo 153.600 Fremdlinge ausgehoben zum Bau des herrlichen Gottestempels. Könnt ihr jetzt mein Bedauern verstehen? Salomo, warum muss nicht noch 400 mehr? Dann wären es wie viel? Dann wären es wie bei Salomo sein muss, 154.000, nicht? Wenn noch 400 mehr wären. Ich sage, oh, wie schade. Oh, wunderbar. Nur Beispiel noch, Vergleich, entschuldigt. So schön. Ich habe ja die erste Frage gestellt, wie viele Fische haben die da gezogen? Große Fische, auf das Geheiß des Herrn. 153. Dann war mein Schmerz wieder. Warum habt ihr nicht gleich 154 gezogen? Aha. Ach so, nur weiterlesen. Sie kommen zurück, da ist ein Mann an einem Kohlenfeuer und auf dem Kohlenfeuer war ein Fisch. Also 153 und 1 gibt tatsächlich 154. Ja, was heißt das? Merken wir uns das. Ich habe bei der Gelegenheit einen vermisst, stimmt's. Wo habe ich den Vermissten gefunden? Der wurde vor allen anderen 153 vom Herrn selbst schmackhaft zubereitet. Der Vermisste. Gibt es auch unter unseren Menschen gelegentlich Vermisste? Wo haben wir die zu suchen? Beim Herrn selbst. Noch vor uns. Ist das auch Evangelium? Ist das auch ein Beispiel? Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ne? So. Ja, und jetzt das große Salomo. Warum hast du nicht gleich 154.000 ausgehoben? Warum fehlen 400? Ja, das wisst ihr ja. Ah ja. Jetzt mussten wir beim Herrn selbst nachsehen, nicht? Und bei Salomo, wie heißt denn der Vater von Salomo? David. Müssen wir bei David nachsehen? Sind da 400? Ah ja, waren die ersten, die schlimmsten von allen, nicht? Die Auserwählten, Vorgrundlegung der Welt, die sind bei David in der Höhle Adullam zusammengekommen und die bei Salomo, die dann im tausendjährigen Reich zusammengekommen sind. Bei der Aufnahmeprüfung in die Sekundarschule kam der prüfende Lehrer zu mir und sagte, du Arthur, was hast auch du gemacht? Schriftlich rechnen kämst du gar nicht durch. Kopfrechnen tadellos. Also bei uns war 1 die beste Note. Klasse 1. Da stimmt was bei dir nicht. Bei dir nicht. Also, schriftlich, wer hat von mir schon einen Brief bekommen? Wie viele Bibliotheken habe ich schon gefüllt mit Büchern, die von mir kommen? Ja. Aber kann man auch, gibt es auch ein Kopfrechnen? Und was gibt es noch mehr? Ein Rechnen, eine Rechnungsweise, wie unser Gott zu rechnen pflegt. Er rechnet Böses nicht zu. Und rechnet der ganzen Schöpfung ihre Übertretungen nicht so? Ist das auch eine Rechnungsweise? Ist gut, wenn wir so rechnen lernen, nicht? Dann fällt uns jede andere Rechnungsmethode gar nicht mehr schwer. Also, aber jetzt hierher zurück. Wo sind wir stehen geblieben? Wo? Ah, bei den Teppichen. Bei den Teppichen. Die Schwestern fehlen noch. Also, jetzt sind über die 20 Ellen sind 1, 2, 3, 4, 5 Teppiche. 20 geteilt durch 5 gibt zu je 4 Ellen Breite. Ne? Gezogen, also ganz über ein Teppich. Und 5, die waren fest zusammengenäht, zu viel. definitiv zusammen. Die zweiten fünf waren wieder zu fünf übereinander genäht. Da waren nur fünf bis hierher und die anderen fünf hingen hinten drüber. Dann, gell, auf einem Tisch, wenn da ein Tisch durchhängt, nicht? Das hängt da nicht so runter, sondern das hängt so runter. Nicht? Das braucht genau das Material. So. Und jetzt lesen wir. Habe ich aufgeschlagen? 2. Mose 26, 3. Ah ja, haben wir begonnen. Die Länge eines Teppichs 28 Ellen und 4 Ellen die Breite, das haben wir so, eines Teppichs. Ein Maß für alle Teppiche. 5 Teppiche sollen zusammengefügt werden, einer an den anderen. Und wieder 5 Teppiche zusammengefügt, einer an den anderen. Und mache Schleifen von blauem Purpur an den Saum des einen Teppichs. Und jetzt kommt die Zusammenfügung noch mit den 50 folgenden Ringen, von denen wir schon gehört haben. So, und jetzt lese ich, wie es im Hebräischen dasteht. Vers 3. 5 Teppiche sollen zusammengefügt werden. Jeder Teppich an seine Schwester. Jeder Teppich an seine Schwester. Einer an den anderen, an die Schwester, an seine Schwester. Und mache Schleifen von blauem Purpur an den Saum des einen Teppichs. Wisst ihr, was da steht? An die Lippe. Sind Lippen im gewissen Sinn Säume? Bitte. Da berührt eine Lippe der einen Schwester die andere. Was heißt das auf Deutsch? Küssen einander. Grüßet einander mit dem Kuss der Gottesliebe, der Agape. Gilt für uns. So. Also fällt es hier an Schwestern. Wo sind die Schwestern? Die Schwestern bilden, bitte, 26,1, die Wohnung. Und wo sind die Brüder? In ihrer Mitte. Also ihr lieben Schwestern, wisst ihr jetzt, was ihr für eine Stellung habt für uns Brüder? Nicht die Brüder zu verhäscheln, sondern sie in ihrer Mitte, für sie geheiligte Wohnung zu bilden. So. Jetzt staunen wir, gell? Was ist denn Jerusalem? Die Stadt. Ist das die Braut des Herrn? Eines Tages das Weib des Herrn? Jawohl. Wohnt der Herr dann in Jerusalem? Ihr Männer, wohnet bei euren Weibern mit Vernunft. Das Weib ist die Wohnstadt des Mannes.
Fortgang auf Kassette 5.